Guten Morgen. Heute beginnen wir mit einer neuen Predigtserie, die heißt Schätze des Glaubens und die geht bis Ostern. Die Herausforderung war an uns Prediger, was ist dein Schatz des Glaubens? Was hast du als Mensch, der mit Gott unterwegs ist, dessen Mensch nicht hat, der mit Gott nicht unterwegs ist? Was ist dein Schatz des Glaubens? Und der Schatz des Glaubens, den ich heute Morgen dabei habe, das wäre eine neue Familie. Das ist für mich nicht deshalb so ein großer Schatz, weil ich mit meiner alten Familie unzufrieden wäre oder so. Nicht, dass ihr denkt, da freut er sich so saumäßig, jetzt hat er eine neue Familie, weil mit der alten, das passt nicht so richtig. Sondern für mich ist es ein Riesengeschenk. Seit ich Christ bin, mache ich die Erfahrung, dass ich mit Menschen auf der ganzen Welt verbunden bin. Dass ich Teil bin einer neuen globalen Familie. Und jeder, der Christ wird, der sich auf die Reise mit Gott macht, wird auch Teil dieser globalen Familie. So als Jugendlicher bin ich ein bisschen rumgekommen, da war ich sogar mal in Lörrach. Und ich war in Amerika und ich war in Indien. Und überall habe ich Christen getroffen, Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Und es waren manchmal ganz intensive Begegnungen. Und die haben mich eingeladen. Und so war ich eingeladen im Schwarzwald oder da in Holzen oder was immer, Weizenberg oder wie das heißt. Ich war eingeladen in Kalifornien in der Luxusvilla mit der Porsche in der Garage, mit dem Porsche. Und ich war eingeladen in der Lehmhütte in Indien. Überall auf der ganzen Welt war ich mit Menschen verbunden. Intensiv, ganz intim verbunden, weil wir alle Christen sind und denselben Gott haben. Deshalb ist das für mich ein Riesengeschenk, diese neue Familie zu haben. Aber nicht nur die neue Familie global zu haben, sondern sie auch hier lokal zu haben. Hier mit euch als Gemeinde unterwegs zu sein. Für mich ein Riesengeschenk. Die Predigt könnte man auch überschreiben mit das Evangelium der Zugehörigkeit. Du darfst, ich darf zu dieser neuen Familie dazugehören. Und wo dazugehören zu dürfen, das ist nicht selbstverständlich. Ich denke, diese Erfahrung hat wohl jeder schon mal gemacht. Diese Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn man nicht dazugehören darf. Wenn man am Rand steht, wenn man Außenseiter ist, wenn man nicht willkommen ist oder nur halb willkommen ist. Hier in dieser neuen Familie, da ist jeder ganz willkommen. So, das war jetzt die Vorrede. Ist es für euch auch so laut? Ich mache jetzt einfach weiter und ihr haltet euch die Ohren zu, wenn es zu laut wird. Oder der Kai macht ein bisschen leiser. Jawohl. Also jetzt gehen wir... Oh, Entschuldigung. Ich kann gar nicht leise. Wir gehen jetzt in die Bibel. Wir schauen uns jetzt einen Bibelvers miteinander an, den der Apostel Paulus, Apostel, das heißt so eine Art Kirchenführer, so ein Oberster der frühen Kirche, geschrieben hat an die Gemeinde in der Provinz Galatien. Oder man könnte sagen, an alle Christen in der damaligen römischen Provinz Galatien. Das ist in der heutigen Türkei, die Fußballfans, die kennen Galatasaray, Istanbul. Dann wisst ihr schon in etwa, wo die Menschen damals gelebt haben, an die dieser Brief gegangen ist. Und in diesen Gemeinden in Galatien, da ging es hoch her. Da gab es Konflikte, da gab es Streit zu der Frage, ja, wer ist denn Christ und wer darf wirklich zu Gott dazugehören und wer darf da nicht dazugehören. Und da gab es da so ein paar jüdisch-christliche Menschen, die gesagt haben, das geht gar nicht, dass man hier zur Gemeinde gehört, dass man zu Gott gehören will, ohne dass man beschnitten ist. Vorhaut weg und dann dürft ihr dazugehören. Wer die Vorhaut noch hat, der darf hier nicht sein, der ist ja kein richtiger Christ. Und der Paulus hat es mitbekommen. Und dann ist er völlig ausgerastet und musste dann einen Brief schreiben und den Leuten mal erklären, wie das hier läuft, wer denn hier wirklich zur Gemeinde dazugehören darf. Und dann schreibt er Folgendes in diesem Brief an die Gemeinde in Galatien oder an die Christen in Galatien und er sagt, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Also wir sind jetzt hier schon in Kapitel 3, da geht noch einiges hin und her, da wird wie wild rum argumentiert und dann kommt sozusagen dieses dieses Wort hier. Und das ist der absolute Wahnsinn. Auch die nächsten drei Verse, die da noch kommen. Der absolute Wahnsinn, was Paulus da sagt. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Manche haben vielleicht eine andere Übersetzung, da steht es mit den Töchtern nicht drin, aber nachher löst sich das noch auf, warum man das wirklich so sagen darf. Ihr alle, sagt der Paulus, der Apostel, der Anführer der Christen, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes. Wo gehörst du zu, Marc? Zu Jesus oder zu Gott. Weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Und Paulus sagt hier ganz bewusst, ihr alle, alle. Er meint alle Christen in dieser Provinz Galatien. Und die frühe Kirche hat befunden, dass dieser Brief an die Galater so wichtig ist, dass er in die Bibel muss, dass er zum allgemein verbindlichen Wort Gottes gehört. Und deshalb, wenn hier steht, ihr alle, dann sind damit heute alle Christen gemeint. Alle Christen, die hier im Saal sind und draußen im Foyer, das geht da hinten bei Tom und Claire los. Und dann bis zu mir hier vor. Alle, alle sind damit gemeint. Ihr alle. Da kann man nicht sagen, oh ja, das gilt vielleicht für die Dagmar, die strahlt immer so schön, die ist so fromm. Oder der Marc, der meint zu ernst. Oder der Thomas, der opfert sich so auf für die Gemeinde. Das sind ja die wahren Christen, aber ich gehöre da nicht dazu. Ihr alle, alle, ausnahmslos, sagt der Apostel. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes. Gell, und jetzt, wenn man das so anschaut, dann denkt man, boah, krass, wer ist denn der Sohn Gottes? Wer ist denn wirklich der Sohn Gottes? Wer ist der Sohn Gottes im christlichen Glauben? Jesus ist doch der Sohn Gottes. Jesus ist der Sohn Gottes. Und jetzt sind wir alle auch plötzlich Söhne und Töchter Gottes. Darf man das eigentlich, was der da macht? Ist das nicht blasphemisch, was der Apostel macht? Jetzt bezeichnet Jesus ist doch der Sohn Gottes und jetzt sind alle plötzlich Söhne und Töchter Gottes. Wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Und es ist ganz einfach. Wenn zwei Menschen zur selben Person Papa sagen, dann sind sie in der Regel miteinander verwandt. Sind sie Brüder oder Schwestern? Und genau dieselbe Situation haben wir hier auch. Jesus lehrt uns, wie sollen wir Gott ansprechen, im Vaterunser-Gebet zum Beispiel, mit Vater oder Abba oder Papa. So lehrt uns Jesus auch. Und genau deshalb treten wir, wenn wir Christen werden, in eine ganz neue Verwandtschaftsbeziehung ein. Gott wird unser Vater und wir sagen, wie Jesus auch, zu Gott Vater. Und alle, die auch zu Gott Vater sagen, werden unsere Schwestern oder Brüder. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes. Und gleichzeitig können wir deshalb auch von uns sagen, kann ich von mir sagen, ich bin ein Sohn Gottes. Das ist schon unglaublich. Das gibt mir eine unglaubliche Würde und Wucht. Ich bin ein Sohn Gottes. Marc ist ein Sohn Gottes. Thomas, ein Sohn Gottes. Rita, Tochter Gottes. Und gleichzeitig auch noch ein Bruder von Jesus. Ein Bruder von Jesus. Da gibt es ja diesen Orden in der katholischen Kirche, die kleinen Brüder oder die kleinen Schwestern von Jesus, gegründet von einem Franzosen vor 200 Jahren. Da kommt es genau zum Ausdruck. Was gibt uns das für eine Würde? Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, Brüder und Schwestern von Jesus. Und das spricht uns der Apostel hier gerade so zu, spricht uns die Bibel zu, das Wort Gottes. Fritz, du bist Sohn Gottes. Ivo, du bist Sohn Gottes und Bruder von Jesus. Was für eine Wucht, was für eine Würde. Und mich hat es getragen, diese Einrede, ich nenne es jetzt mal Einrede, zu sagen, ich bin Daniel, der kleine Bruder von Jesus. Das hat mich schon durch manche Schwierigkeit hindurch getragen. Es gibt dann manchmal Konflikte, es gibt, dass Leute mich angreifen und dass ich Fehler mache, dass Dinge schief laufen. Und dann hört man ja eher solche Zusprüche wie du Vollpfosten oder du Depp oder was weiß ich, du Opfer oder was, solche Sachen gibt es ja. Das sind ja auch Zusprüche. Auf die Zusprüche, da sollte man nicht so hören. Ich gebe mir dann einen anderen Zuspruch. Nein, das ist nicht die Wahrheit über mein Leben. Und es ist nicht die Wahrheit über mich. Die Wahrheit, die biblische Wahrheit über mich ist, ich bin Daniel, der kleine Bruder von Jesus, Sohn Gottes. Und manchmal schreibe ich mir das gerade so ins Tagebuch, weil ich denke, oh je, was bin ich für eine Pfeife, was bin ich für eine Niete. Nein, stimmt alles nicht. Ich bin Daniel, der kleine Bruder von Jesus,
Sohn Gottes. Und diese Wahrheit hier, die gilt wem? Allen. Allen, die mit Jesus unterwegs sind, das kläre ich nachher noch auf. Allen. Und da braucht sich jetzt keiner rausreden und sagen, das gilt schon, der predigt ja so toll und was weiß ich. Nein, das gilt für jeden. Schieb das nicht von dir weg. Tu nicht so, als wäre das nicht für dich bestimmt. Das gilt dir. Du darfst von dir sagen, ich bin der kleine Bruder, die kleine Schwester von Jesus, Sohn oder Tochter Gottes. Was für ein Riesenwort. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Ja, Sohn sein, Tochter sein, was bedeutet das? Viele Menschen machen gar nicht mehr die Erfahrung, was es heißt, Sohn oder Tochter zu sein. Beziehungsweise sie haben schwierige Erfahrungen gemacht als Sohn oder als Tochter. Und deshalb will ich hier noch ein bisschen verweilen, damit es nicht nur mit den eigenen Erfahrungen unterlegt ist, was man selber als Sohn oder Tochter erlebt hat. Und manche haben da Schwieriges erlebt, manche haben vielleicht gar keinen Vater gehabt oder einen schwierigen Vater. Und dann fällt es ihnen schwer und dann können die das Evangelium in diesem Wort, in diesem Zuspruch, die gute Nachricht gar nicht entdecken, weil sie die eigene Erfahrung nicht gemacht haben. Es ist auch sehr erstaunlich, dass Gott diese einzigartige Beziehung vom Kind zum Vater, vom Sohn zum Vater, von der Tochter zum Vater, dass er ausgerechnet diese Beziehung wählt, um zu beschreiben, wie die Beziehung zwischen ihm und uns ist. Das ist eine ganz einzigartige Beziehung. Jeder von uns hat einen Vater, zumindest genetisch, denke ich mal. Es gibt hier keine Embryo-Menschen unter uns, wie nennt man es, Reagenzglas-Menschen unter uns. Jeder von uns, Embryo, das falsche Wort, Entschuldigung, jetzt die ganze Spannung versaut. Jeder von uns hat einen Vater. Jeder von uns hat einen Vater. Und es ist eine einzigartige Beziehung. Und selbst wenn es keine Beziehung ist oder eine angespannte Beziehung, das ist eine Beziehung, die ist nicht zu vergleichen mit irgendeiner anderen Beziehung. Es ist eine einzigartige Beziehung. Auch wenn der Vater schon gestorben ist, wenn er nicht mehr lebt oder wenn er woanders lebt. Diese Beziehung zu diesem Vater ist eine einzigartige Beziehung. Wir haben die nur mit diesem Menschen. Und genau diese Beziehung wählt Gott, um zu sagen, wie unsere Beziehung zu ihm ist und seine Beziehung zu uns. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit meinem Vater. Das kann ich sagen. Ich habe hier ein Bild dabei von meinem Vater. Ich bin der rechts, dann der mittlere und der andere, das sind meine zwei Brüder, die sind auch hier. Hat ja auch was Väterliches, gell? Der sieht so richtig und gealtert ist er irgendwie auch nicht. Und viel Haare hat er schon damals nicht gehabt. Das fand ich auch noch sehr beruhigend. Also, ich habe auch einen Vater und ich habe eine ganz einzigartige Beziehung zu diesem einen Mensch. Eine unvergleichbare Beziehung, die habe ich zu keinem anderen Menschen. Diese Art von Beziehung. Was heißt es denn, Sohn zu sein? Was heißt es, Tochter zu sein? Die Gefährdung ist natürlich immer, wenn man über dieses Vater-Kind-Bild predigt, dass man dann was Menschliches auf Gott überträgt. Also man muss da schon aufpassen, dass man dann auch in der Bibel bleibt, bei den eigenen Erfahrungen. Was heißt es denn, Kind sein? Was heißt es denn, Tochter zu sein? Für mich heißt es, und genauso erlebe ich es mit meinem menschlichen Vater, dass ich jederzeit mit jedem Anliegen kommen darf. Auch heute noch, gilt übrigens auch für meine Söhne. Ich darf jederzeit mit jedem Anliegen kommen. Ich habe mir überlegt, ob ich das jetzt ausprobiere für die Predigt, dass ich heute Morgen um 4 anrufe und sage, du, ich bin in Überlingen, habe zu viel getrunken, könntest du mich holen und heimfahren? Ich habe aber halt auch Respekt vor meinem Vater. Deshalb habe ich es mich nicht getraut und wollte es jetzt auch nicht überstrapazieren. Ich weiß aber, wenn es so wäre, ich kann wirklich jederzeit kommen, mit jedem Anliegen, auch wenn ich selber schon erwachsen bin. Das ist Teil dieser einzigartigen Beziehung. Wenn die Heizung verreckt oder persönliche Anliegen sind, egal was, ich kann kommen und er nimmt es ernst, er hört sich das an. Das gilt. Und für meine Kinder gilt das genau auch. Das gehört zu dieser Beziehung. Und genau das ist das, was Jesus uns lehrt. Er sagt zu eurem himmlischen Vater, dürft ihr jederzeit kommen. Und zwar mit jedem Anliegen. Und ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr Hunger habt, der gibt euch keinen Skorpion oder irgendwas, der gibt euch nichts Schlechtes. Habt keine Angst. Der himmlische Vater ist noch so viel, 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 viel besser als der irdische Vater. Und zum irdischen Vater, so erlebe ich und manche von euch zumindest auch, darf ich ja schon jederzeit kommen. Gewaltig, gewaltig. Was bedeutet es, Sohn oder Tochter zu sein? Ich darf jederzeit mit jedem Anliegen kommen. Das ist mein Privileg, mein Vorrecht als Sohn. Und genau das ist das Privileg, das wir auch haben. Wir dürfen jederzeit mit jedem Anliegen zu unserem himmlischen Vater kommen und bitten und sagen, Herr, ich habe die Not, ich habe die Sorge. Bitte, bitte hilf mir in dieser Situation. Sohn zu sein bedeutet aber auch, Barmherzigkeit zu erleben. Da gibt es ja dieses Gleichnis vom, wir nennen es verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater. Das bedeutet es auch, Sohn zu sein. Ich habe das auch mal erlebt, so ähnlich. Ich war ungefähr 17 Jahre alt. Da habe ich auf unserem Bauernhof, bin ich da mit dem Land Rover von meinem Vater gefahren und wollte da unbedingt noch vor dem Hof 100 km/h drauf bekommen. Es war fast zwanghaft, die Nadel. Und so ein Land Rover ist ja jetzt nicht gerade oberdynamisch. Jedenfalls habe ich es geschafft und dann ging mir aber die Bremsstrecke aus, dann so zum Schluss. Dann kam ja dann der Hof und ich habe das Fahrzeug dann auf so einen Pfosten gesetzt. Und dann war halt Blechschaden und ganz schlimm für mich. Und es war so arg für mich. Ich bin dann abgehauen, habe mich dann im Wald versteckt. Und aber man kann ja auch nicht ewig im Wald bleiben, könnt ihr euch ja vorstellen. Und dann bin ich irgendwann wieder zurückgekommen und habe gedacht, oje, was passiert jetzt? Und was ist passiert? Ich wurde von meinem Vater erleichtert begrüßt. Der hat sich gefreut, mich zu sehen. Und dann wurde das Auto repariert. Ich habe keinen Pfennig bezahlt. Und er hat nie irgendwas gesagt. Im Gegensatz zu meinen Brüdern übrigens. Nur so als Hinweis. Mein Vater hat nie, der hat nie auch nur einen Ton zu diesem Thema gesagt. Da habe ich Barmherzigkeit erlebt. Ich habe wirklich Barmherzigkeit erlebt. Und Jesus erzählt uns ja diese Geschichte von dem verlorenen Sohn und erzählt uns genau das. Dieser Vater im Himmel, der ist barmherzig. Und wenn wir einen Fehler machen oder wenn wir Schuld auf uns laden, wenn wir unser Leben verpfuschen und vermurksen und was kaputt machen, was eigentlich gar nicht uns gehört, dann dürfen wir zu diesem Vater zurückkehren. Und er heißt uns willkommen. Der überschüttet uns nicht mit Vorwürfen. Dann sagt, schön, dass du wieder da bist. Jetzt schauen wir mal an, was passiert ist. Und dann regelt er das mit uns. Das habe ich erlebt. Das heißt es, Sohn zu sein. Barmherzigkeit zu erfahren. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes. Was für ein Geschenk. Was für ein Privileg. Und nochmal, das steht hier, steht alle. Da kann man sich nicht rausreden und sagen, das gilt halt für die anderen. Das ist zu groß für mich. Ich bin zu klein, ich bin zu schäbig, ich bin zu niedrig. Nein, nein. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes. Jetzt, wie wird man denn? Wie wird man Sohn oder Tochter Gottes? Und auch hier, das ist ja ein bisschen wie im echten Leben, man kann sich ja nicht in eine Familie hinein adoptieren. Sonst hätte ich vielleicht stellenweise als Kind mich schon mal in eine andere Familie hinein adoptiert, weil ich manchmal schon dachte, ich komme ein bisschen zu kurz. Wäre ich dann vielleicht, was weiß ich, hätte ich gesagt, nee, ich sage jetzt keine Namen. Andere Kinder würden vielleicht sagen, ja, ich will Rennfahrer werden, ich hätte gern Michael Schumacher als Vater, ich adoptiere mich mal in diese Familie hinein. Oder Ralf Schumacher oder was auch immer. Oder ich will Sänger werden, ich adoptiere mich mal bei dem Dieter Bohlen hinein oder so irgendwas. Das geht natürlich nicht. Ein Kind kann sich nicht in eine Familie hinein adoptieren. Und das geht auch im geistlichen Leben nicht. Ich kann mich selber nicht zum Sohn oder zur Tochter Gottes machen. Sohn oder Tochter Gottes wird man, weil Gott es so will, weil Gott uns annimmt, weil Gott uns adoptiert und in seine Familie aufnimmt. Hier ist ja erklärt, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Klingt in anderen Übersetzungen ein bisschen anders, aber ich finde es hier sehr gut übersetzt, ich erkläre es nachher noch. Wer ist also Sohn, wer ist also Tochter Gottes? Derjenige und diejenige, die an Jesus Christus glaubt. Jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen. An etwas glauben, an Jesus glauben, was bedeutet es, an Jesus glauben? Und im Deutschen ist Glauben was relativ Technisches. Also wir glauben, oder viele von uns, zum Beispiel ich, glauben an den Klimawandel. Wir glauben an den Klimawandel bedeutet, wir glauben, dass das wahr ist. Dass das stimmt mit diesem Klimawandel, dass das richtig ist. Glauben im Deutschen bedeutet sehr oft etwas für wahr halten, etwas für richtig halten. Und wenn man das jetzt so liest, dann könnte man auf die Idee kommen, ja, Söhne und Tochter Gottes sind diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Das sind die, die das mit dem Jesus für wahr halten, die die Bibel für wahr halten, die das alles irgendwie für richtig halten. Das ist ein Aspekt vom Glauben, aber das ist wirklich nur ein Teilaspekt. Ich muss halt glauben. Ich muss an die Bibel glauben. Ich muss an die Sieben-Tage-Schöpfung glauben. Oder ich muss glauben, zum Beispiel gibt es in der Bibel ja den Großvater vom Noah. Kennt ihn jemand? Methusalem heißt der. Der wurde 969 Jahre alt, laut Bibel. Jetzt nur mal so als Beispiel. Und jetzt, wenn man sagt, ja, Glauben bedeutet an Jesus Christus Glauben, Glauben bedeutet für wahr halten, dann heißt es, ich muss das alles für wahr halten, was da steht. Aber jetzt habe ich Zweifel. Stimmt das wirklich? Kann das sein, dass ein Mensch so alt wird? Ausgerechnet 969 Jahre. Und wenn ich jetzt diese Zweifel habe, dann spüre ich plötzlich, ja, wenn ich das nicht glauben kann, dann kann ich das andere auch nicht glauben. Und plötzlich kommt mit diesen Zweifeln eine Riesenpanik auf und die Angst, ja, ich bin ein ungläubiger Mensch. Und dann geht alles dahin. Nur weil ich mich jetzt schwer tue mit dieser Zahl 969 Jahren. Das macht vielen Angst. Und ich glaube, das ist problematisch, weil man den Glaubensbegriff dann falsch versteht. Weil dann muss ich alles für wahr halten und wenn ich da irgendwie Zweifel habe, dann geht alles verloren. Da steht alles auf dem Spiel, die ganze Wahrheit sozusagen. Aber Glaube an Jesus bedeutet vor allem Vertrauen. Vertrauen, das ist alles Beziehungssprache. Alles Beziehungssprache, es geht immer um Beziehung. Wir reden ja von einer neuen Familie, Beziehung von Gott zum Vater, zu den Geschwistern. Das ist Beziehungssprache. Das ist keine technische Fürwahrheitssprache. Das gehört natürlich dazu und es entwickelt sich auch irgendwann, diese Bereitschaft, diese Dinge für wahr zu halten. Aber damit beginnt es nicht. Glaube beginnt mit Vertrauen. Es bedeutet weniger Dogmen für wahr halten, als sich Jesus anzuvertrauen. Sich Gott anzuvertrauen. In eine Vertrauensbeziehung hineingehen. Und dann kann ich schon sagen, lieber Jesus, ich vertraue mich dir an, mit meinem ganzen Leben, mit allem, was ich habe. Mit dem Methusalem, da habe ich so meine Zweifel, aber dir will ich vertrauen. Und dann geht es und dann kann ich das aushalten und dann wächst es. Und Gott wird mir auch in dieser Frage irgendwann begegnen und eine Antwort schenken. Aber damit steht nicht alles auf dem Spiel, nur weil ich nicht alles im Detail für wahr halten kann. Ich vertraue auf Jesus, eine Vertrauensbeziehung, darum geht's. Vertrauen. Sich ihm anzuvertrauen. Und dass es auf dieses Vertrauen ankommt und sonst nichts, das war ja die große Neuentdeckung von Martin Luther. Jetzt haben wir ja das Reformationsjahr. Vertrauen nicht als Leistung, als Anstrengung, als etwas, das ich tun muss, sondern einfach als ein Ausdruck einer Beziehung, als einer Bereitschaft, in eine Beziehung zu gehen und sich mit allem Gott und Jesus anzuvertrauen. Und das ist das, was wir als Evangelium bezeichnen, als gute Nachricht bezeichnen. Du musst kein Arabisch können, du musst keine Pilgerfahrt machen, du musst kein Geld spenden, du musst nicht alle Gebote perfekt befolgen, du musst dich nicht für Flüchtlinge engagieren, du musst aber nicht. Das sind alles tolle Sachen. Aber am Ende zählt allein das Vertrauen in Jesus Christus. Das zählt. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes. Warum? Weil ihr an Jesus Christus glaubt, weil ihr ihm vertraut und mit ihm verbunden seid. Das ist alles, alles worauf es ankommt. Keine Vorleistung, keine Beschneidung ist nötig, keine was weiß ich was ist nötig, spielt keine Rolle. Allein das Vertrauen reicht. Allein das Vertrauen reicht. Wir gehen ja jetzt auf Ostern zu. Ist nur ein Weilchen hin, aber das kommt. Und mit Jesus wurden zwei Männer gekreuzigt, einer links, einer rechts. Und die beiden sterben da als Terroristen wohl auch zurecht, die haben wirklich Schreckliches angestellt. Und im letzten Moment, im letzten Todeskampf, sagt der eine dieser Verbrecher zu Jesus, denk an mich, ist alles. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist Vertrauen, das reicht. Denk an mich, Jesus. Denk an mich, Jesus. Das ist alles. Und wer sich so Gott zuwendet, wer sich so Jesus zuwendet, der darf von sich sagen, ich bin Sohn und Tochter Gottes, ich gehöre jetzt zu dieser Familie. Und natürlich ist dieses Vertrauen kein einmaliger Akt, sondern eben eine Beziehung und deshalb auch hier in der Übersetzung dieses Verbundensein. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Und verbunden sein heißt in einer Beziehung leben. Geht für mich morgens los. Ich versuche morgens im Bett, wenn möglich, schon Kontakt aufzunehmen mit Gott, mit Jesus. Hallo Gott, hier bin ich. Und dann einfach, gab es einmal einen Film, der hieß Nicht auflegen, nicht auflegen, nicht auflegen, in Verbindung bleiben, so gut es geht. Mit Gott, mit Jesus in Verbindung bleiben. Das war jetzt der erste Vers. Sollen wir noch einen zweiten anhängen? Schaffen wir das noch? Seid ihr bereit? Okay. Gut, dann schreibt der Apostel weiter, weil jetzt wird es ein bisschen spannend. Er sagt, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Jetzt kommt er da plötzlich mit der Taufe. Ist ja ein Reizthema gerade in unserer Gemeinde. Wir sind gerade in einem intensiven Taufdiskussionsprozess. Haben wir eigentlich festgehalten, hier geht es allein um Vertrauen und um Glaube. Und jetzt plötzlich sagt er, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Wieso kommt er jetzt da mit der Taufe? Erstmal fällt auf, dass der sagt, ihr alle, die auf Christus getauft worden seid. Hier haben wir, das ist schon abgeschlossen, das liegt in der Vergangenheit. Söhne und Töchter Gottes sind alle diejenigen, die an Jesus Christus glauben und mit ihm verbunden sind und die auf Christus bereits getauft worden sind. Also für den Apostel ist wie klar, das gehört zusammen. Glaube und Taufe gehören zusammen. Das kann man nicht ahnen, kommt schon, jawohl. Das kann man nicht trennen, das gehört zusammen. Die Taufe allein macht's nicht. Aber Glaube ohne Taufe bleibt unvollständig, bleibt unvollständig. Deshalb gehört die Taufe dazu. Natürlich spricht der Apostel hier mit großer Sicherheit nicht von der Säuglingstaufe, sondern von der sogenannten Glaubenstaufe, Taufe auf den Glauben. Andere würden sagen, aber ich kann natürlich, wenn ich getauft bin und der Glaube kommt zu, dann passt es auch. Das ist im Moment die Diskussion in unserer Gemeinde. Da halte ich mich jetzt ganz arg zurück bei diesem Thema. Aber wir sehen auf alle Fälle, Taufe und Glaube, das gehört zusammen. Und dann kommt er jetzt da mit diesem Gewand, mit diesen Kleidern. Wie ist das zu verstehen? Modesprache. Was soll man da Christus anziehen? Wie ist das zu verstehen? Und ich dachte, bevor ich das jetzt hier ausführlich erkläre, schauen wir uns mal einen ganz kleinen Film an von der Taufe letztes Jahr von Kilian Baltrusch. War da jemand? Ist der Kilian da? Da hinten sitzt er, jawohl. Manche waren dabei. Dann habt ihr mal ein Bild auch, wie es bei uns so zugeht, wenn wir taufen. Und ich finde, dieser kleine Clip, der ist selbsterklärend. Der zeigt, worum es bei der Taufe geht.
Mit dieser Taufe bekenne ich mich offenkundig vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu der Gemeinde von Jesus Christus. Ich will ihm nachfolgen mit allem, was ich bin. Ich glaube an Jesus, den Sohn, Gott, den Vater und an den Heiligen Geist. Kilian, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Super, oder? Da wird man schon fast ein bisschen neidisch, wenn man schon getauft ist. Auf all diejenigen, die sich noch taufen lassen dürfen, die das Privileg haben, diese Erfahrung noch machen zu dürfen. Ihr habt gesehen, und bei unserer Taufe, wir pflegen da alle, dass sich alle ein weißes Gewand anziehen, als Ausdruck der Reinheit, die mit der Taufe kommt. Als Ausdruck dessen, dass mit der Taufe symbolisch ein ganz neues Leben beginnt. Ein ganz neues Leben als Sohn und Tochter Gottes, als Bruder von Jesus. Deshalb sind da alle weiß angezogen. Und ihr habt es auch gesehen, die sind alle weiß angezogen. Der eine ist LKW-Fahrer, der andere Schüler, der dritte Student. Die vierte leitet ein Flüchtlingsheim, wenn ich es richtig weiß. Ganz unterschiedliche Leute, aber die haben alle das gleiche Gewand an. Die sehen alle gleich aus. Die alle haben diese Würde. Sie alle sind rein vor Gott. Und das bringt es wunderbar zum Ausdruck. Und worauf der Apostel dann hinaus will, ist Folgendes. Hier gibt es keinen Unterschied mehr. Hier in der Gemeinde, da wo alle beieinander sind, die an Jesus glauben. Hier gibt es keinen Unterschied mehr. Keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Und wir haben es ja gesehen in der Taufe. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Da sind alle gleich. Alle sind Teil dieser neuen Familie. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Das heißt, bei Gott gibt es keine besseren Söhne und Töchter. Es gibt nicht die Lieblingskinder. Gott hat die Lieblingskinder nicht. Jeder darf dazugehören. Das ist das Evangelium der Zugehörigkeit. Jeder darf zu dieser neuen Familie dazugehören. Jeder, ausnahmslos. Und wie gesagt, damals, da fühlten sich die Juden überlegen und die haben gedacht, naja, wir sind ja das erwählte Volk von Gott, wir haben die Beschneidung, ihr habt die nicht, also sind wir hier irgendwie schon was Besseres. Und dann tickt der Apostel aus und dann am Ende schreibt er eben, das geht gar nicht, liebe Leute. Nicht die Beschneidung macht's, nicht die Beschneidung macht's, sondern allein der Glaube. Allein der Glaube, allein das Vertrauen macht euch zu Söhnen und Töchtern Gottes. Die Juden, könnte man sagen, das waren so die Traditionellen, die Heiden oder die Griechen, das waren die, die frisch dazugekommen sind. Könnte man vielleicht auch auf unsere Gemeinde übertragen und sagen, die Juden, das sind so die Fuchsfamilie, die hier schon seit Generationen dabei sind, oder Dauwalters oder Blessings oder wie sie alle heißen, so die ganz alteingesessenen, die schon ein bisschen für sich in Anspruch nehmen, so hier schon was zu sagen zu haben. Und die Griechen, das sind die, die halt frisch dazugekommen sind. Das macht für Gott keinen Unterschied, ob man zur Familie Fuchs oder Dauwalter oder Blessing oder sonst wie sie heißt, dazugehört oder nicht. Und das macht auch hier in unserem Miteinander keinen Unterschied. Denn ihr alle seid durch die Verbindung mit Jesus Christus ein neuer Mensch geworden. Das macht keinen Unterschied mehr. Sklaven und freie Menschen, Mann und Frau, diese Unterschiede, die da draußen in der Welt so wichtig sind. Welchen Beruf habe ich? In welchem Stand bin ich? Was ist mein gesellschaftlicher Status? Welchen Status habe ich bei Facebook? All diese Dinge, das spielt hier keine Rolle. Denn ihr alle seid durch eure Verbindung mit Jesus Christus, durch den Glauben, das Vertrauen in Jesus Christus, ein neuer Mensch geworden. Jetzt, für wen ist das gute Nachricht? Nun, für die männlichen, reichen Juden ist das nicht die gute Nachricht. Weil die sind ja sowieso hier schon dick am Start. Die sind ja sowieso schon dabei. Das ist die gute Nachricht für die Griechen, für die Heiden. Das ist die gute Nachricht für die Sklaven. Und das ist die gute Nachricht damals für die Frauen. Das ist die gute Nachricht für alle, die normalerweise nicht dazugehören dürfen. Und deshalb kann es jetzt sein, dass hier manche sagen, oh ja, so haut mich das jetzt eigentlich nicht um, was der da sagt. Ist schon klar, wenn du natürlich zu den reichen männlichen Juden gehörst, zu den Leuten, die sowieso schon alle Privilegien haben, dann ist das wirklich nicht so die Wucht. Da ändert sich ja gar nichts für dich. Aber wenn du zu denen gehörst, die nicht hier im Bild der Juden sind, die arm sind, die nicht diesen hohen Status haben, die das ein anderes Geschlecht haben oder was auch immer das jetzt heute wäre, für die ist das gute Nachricht. Du darfst dazugehören. Du darfst hier zu dieser neuen Familie Gottes dazugehören. Und manche kennen vielleicht das Gefühl des Ausgeschlossenseins, nicht dazugehören zu dürfen. In der Familie Gottes darfst du dazugehören. Glaube an Jesus Christus, das Vertrauen alleine reicht aus. Dazugehören. Durch unsere Verbindung mit Jesus Christus sind wir alle ein neuer Mensch geworden. Und ich träume davon, dass das hier passiert auf der Lindenwiese. Dass die Lindenwiese wirklich ein Ort ist, wo jeder dazugehören darf, der auf Gott vertraut. Egal welche Hautfarbe, egal welches Geschlecht, egal welche Sprache, egal welche Herkunft, egal welcher Beruf, egal welcher soziale Status, das spielt keine Rolle mehr. Hier gibt es keinen Unterschied mehr. Hier gibt es keinen Unterschied mehr in dieser neuen Familie. Wir alle sind Söhne und Töchter Gottes, Brüder und Schwestern von Jesus Christus. Und ich wünsche mir, dass speziell die Menschen, die das in ihrem Alltag nicht erleben, dass sie dazugehören dürfen, die vielleicht mehr außen vor sind, aufgrund von ihrem Beruf, von ihrem Aussehen, von ihrem was weiß ich was, dass sie das hier erleben und erfahren. Das ist das Evangelium der Zugehörigkeit. Gott segne euch in diesem Sinn. Und wenn ihr nachher rausgeht, dann vergesst eines nicht. Ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Amen.
Der Herr segne euch mit der Gewissheit, dass euch nichts von seiner Liebe trennen kann. Der Herr segne euch mit einem tiefen Herzenswunsch, dass ihr die Liebe, die ihr empfangen habt, auch nach draußen weitergebt in eurem Alltag. Und der Herr segne euch auf eurem Weg, dass ihr behütet seid und dass ihr wirklich mit all dem zu ihm kommen dürft. So segne euch Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist und bewahre den Segen in euch. Amen.